Wenn Weihnachten jetzt für mich, ich bin jetzt ein richtiger Weihnachtsfan. Bei uns bedeutet Weihnachten immer zwei harmonische Familienfeste. Die eine bei meiner Schwester, die heim für meine Seite. Das ist ja ein grosser Clan. Ich bin aufgewacht als eins von sechs Kindern. Und dann sind irgendwie noch mal 10 Grosskinder und Urgroßkind noch keine, aber ein grosser Clan. Und dann das andere bei der Familie von meiner Frau. Und auch dort, das ist einfach immer wunderschön. Feines Essen, Geschenke, Weihnachtslieder, Spiele bis tief in die Nacht. Das ist so Tradition. Ich liebe Weihnachten allgemein. Ich liebe auch so das Deko-Zeugs überall. Letztes Jahr vor Weihnachten, vor zwei Jahren, glaube ich, sind meine Frau und ich im Europapark gewesen. Und das ist wirklich, also das ist wunderschön, das müsst ihr mal machen vor Weihnachten. Da ist wirklich, da wirst du verzaubert in eine Weihnachtswelt. Ich liebe auch Weihnachtsmarkt. Einfach alles, was mit Weihnachten zu tun hat, das löst in mir so etwas aus. So etwas von Romantik, von schönen Gefühlen. Wir haben letztes Mal im Büro, wo wir im Weissen Luzern im Office sind, wir 6 Leute. Also 4, die angestellt sind und 2, die einfach ehrenamtlich mitarbeiten. Und wir haben so eine Runde gemacht, also es hat sich ergeben. Wie ist bei euch die Weihnachten? Und ich habe herausgefunden, ich bin der Allereinzige, der 2 harmonische Feste hat vor sich an Weihnachten. Auf beiden Seiten. Alle anderen haben entweder eine Seite, wo sie gar keine Weihnachten mehr feiern, weil zerstritten, oder eine Seite, zumindest wenn nicht beide, wo es einfach Weihnachten gefeiert wird, aber aufgrund der familiären Umstände alles andere als harmonisch, was fast mehr so ein erzwungenes Zusammensein ist. Und du merkst, für die einen ist Weihnachten so die schönste Zeit im Jahr für mich. Weihnachten ist auch der Moment, wo ich immer merke, wie alt ich geworden bin. Weil immer an Weihnachten denke ich, ist jetzt das Jahr schon wieder um. So kennt ihr das, sitzt so zusammen, gell? Und feierst, isst dein Fond de Chinas und denkst, ist jetzt wirklich ein ganzes Jahr um? Wir sind doch erst gerade zusammen da gesessen. Da passiert mir immer an Weihnachten der Gedanke, den habe ich wahrscheinlich nicht so, aber immer an Weihnachten merke ich, wie schnell die Zeit umgeht. Und für viele ist Weihnachten alles andere als harmonisch. Und so ist es auch mit der Weihnachtsgeschichte, gell? Wir sitzen ja dann zusammen unter dem Christbaum und in meiner Familie, jetzt mein Vater, liest die Weihnachtsgeschichte vor aus Lukas Kapitel 1 und es wird so warm ums Herz. Aber eigentlich, gerade mit der Figur, die wir heute anschauen, er hat dafür gesorgt, der Herodes, dass Weihnachten in der Originalfassung alles andere als harmonisch war. Ich meine, wir reden hier von einem Kindermord, wo rund um Bethlehem alle Kinder unter 2 Jahren umgebracht worden sind. Wir reden hier von einem Mann, der die Sterndeuter aus dem Orient dazu verleiten, das Jesuskind hineinzubringen, dass es umbringen kann. Also wir reden hier von einem Mann, der alles andere als einfach einen schönen Weihnachtsbaum vor sich sieht und ein bisschen romantische Musik, White Christmas und der Schnee, der draussen fällt. Es gibt ja übrigens gemäss dem Muttertaler Wetterschmöcker gibt es weisse Weihnacht das Jahr. Und ich halte eben sehr viel von denen. Also ich glaube, wenn die das sagen, dann stimmt das. Ich freue mich mega. Wieder mal mit Schneefall zu feiern, das hat es schon länger nicht mehr gegeben. Genau, ich möchte heute mit euch 3 Sachen machen. Erstens, wir schauen den Herodes an in der Bibel. So, da gibt es nicht so viel zu sagen. Ich muss sagen, es gibt ja 2 Herodes. Also der Herodes der Grosse und dann der Herodes der Sohn. Und der, der dann Johannes den Täufer ins Gefängnis bringt oder dann auch zu Jesus sagt, ich will das Wunder sehen oder bei der Verurteilung, das ist nicht der Herodes, den wir heute darüber reden. Der Herodes, den wir heute darüber reden, ist der Herodes, der eben den Kindermord befohlen hat und kurz dann nachher auch gestorben ist. Das ist der Herodes der Grosse. Wir schauen da, was sagt die Bibel. Dann wird es mega spannend. Wir schauen da, und das hat Alan richtig gesagt, ich liebe Geschichte. Wir schauen da, was ist über den Herodes geschrieben in den osterbiblischen Quellen, was weiss man sonst über ihn. Und das Dritte natürlich, schauen wir auch immer etwas an, was bedeutet es für unser Leben. Wir machen ja nicht einen reinen Geschichtsunterricht hier, oder? Wir machen ja gleich noch irgendwo eine Übertragung für unser Leben. Und ich möchte noch beten und dann steigen wir ein. Vater Himmel, ich danke dir, dass du dich an Weihnachten entschieden hast, deinen Sohn auf die Erde zu geben, um uns zu retten, um uns zu verbinden, um die Kluft zu überwinden zwischen uns und Gott. Und ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest und dass wir heute mehr erleben dürfen als irgendeine Geschichtsstunde, sondern dass wir wirklich etwas erleben dürfen, das unser Herz prägt und verändert. In deinem Namen. Amen. Wenn wir mal reingehen, Matthäus Kapitel 2, Vers 3, da heisst es, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Was ist da passiert? Die Sterndeuter sind gekommen vom Orient, die haben den Stern gesehen und sind zum Herodes. Sie haben gesagt, da kommt ein neuer König. Die logische Schlussfolgerung war, der Herodes muss das wissen. Vielleicht ist seine Frau schwanger. Oder eine von seinen Frauen hatte gesandhaft 10 gehabt. Später noch werken, wobei nicht gleichzeitig. Er hat die Vorzüge verbannt, die er nicht mehr wollte. Also wir nehmen jetzt schon vorweg. Und Vielleicht kommt da irgendein König nachher und die sind zum Herodes, ganz logisch. Er hat gesagt, ja, wo ist der neue König, würde er gerne anbeten. Und Herodes ist verschrocken und Jerusalem auch. Und dann heisst es in Matthäus 2, Vers 8, springen wir ein paar Vers, darauf schickte er sie nach Bethlehem. Also der Herodes hat zu diesen Sterndeutern, zu diesen weisen Männern aus dem Orient gesagt, geht nach Bethlehem, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagt er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann ich euch auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Was macht der Herodes da? Die Sterndeuter erzählen von dem Kind und dann gehen die Schriftgelehrten nachforschen und sagen, gemäss Micha 5, Vers 1, wird das Kind in Bethlehem geboren werden. Es geht um den Messias und der Herodes bekommt Angst um seine Position. Und er wendet ein Mittel an von der Heuchelei und von der Manipulation. Er sagt nicht, der Sterndeuter bringt mir das Kind, ich will es umbringen. Sondern er sagt, der Sterndeuter bringt mir das Kind, ich will ihm Ehre erweisen. Mega perfid, obwohl uns die Bibel sagt, dass er bereits beschlossen hat, das Kind umzubringen. Und du siehst, der Herodes ist nicht ein Mann, der gerade rausredet. Er hat seine Pläne im Herz und er ist absolut parat, auch Manipulation anzuwenden als eines seiner Hilfsmittel. Und dann geht die Geschichte weiter, die Sterndeuter gehen zu dem Jesuskind, beten es an, bringen die Geschenke mit. Und dann bekommen sie einen Traum, wo Gott ihnen sagt, geht eben nicht zurück zum Herodes und sagt ihnen eben nicht, wo das Kind ist, weil der Herodes will das Kind umbringen. Und dann gibt es eine ganz brutale Wendung in der Geschichte, das steht dann im Vers 16. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Was jetzt passiert, ist ein ganz brutaler Kindermord, der uns erinnert an den Kindermord vom Volk Israel, den sie hatten, rund um die Geschichte von Mose. Dort ist es darum gegangen, dass sie einfach immer zahlreicher geworden ist und dann hat man auch beschlossen, alle Buben umzubringen. Und auch hier beschließt Herodes eine Wiederholung. Er beschließt hier, alle Kinder umzubringen unter 2-jährig, also alle Buben. Jetzt muss man sagen, der Kindermord ist historisch nicht bestätigt. Also wenn man über den forscht in der Geschichte, dann findet man eine Quelle oder man findet etwas, wo man nämlich etwa, glaube 1988 war das, wenn man es recht im Kopf hat, hat man rund um Jerusalem neulich das Kindergrab gesehen mit etwa 200 Kindern. Und dann hat man gesagt, das könnte der Kindermord gewesen sein vom Herodes. Und man hat natürlich sofort als Bestätigung gesehen von dieser biblischen Aussage, wo man es dann aber genauer untersucht hat, hat man 2 Probleme festgestellt. Man hat gemerkt, dass die Kinderleichen vermutlich aus dem 3. Jahrhundert stammen. Und zweitens hat man auch Mädchen gefunden dabei. Und aufgrund von dem hat man dann die Schlussfolgerung gezogen, dass es vermutlich nicht der Kindermord ist vom Herodes. Aber es könnte doch sein, oder? Ganz sicher ist man sich auch nie, auch mit diesen Datierungen. Und es bedeutet ja nicht zwingend, wenn der Herodes sagt, wir bringen alle Buben um, dass nicht einer ein bisschen über die Stränge gehauen hat und halt auch noch ein paar Mädchen umgebracht hat. Das ist ja nicht ganz auszuschliessen. Aber faktisch kann man sagen, bestätigt ist er nicht. Wir wissen nicht historisch gesehen, ob er wirklich stattgefunden hat. Aber wir bekommen ein Bild über vom Herodes, auch wenn es nur in ganz wenigen Versen skizziert wird. Erstens, was wir hier sehen über den Herodes, ist, er bekommt Angst um seine Position. Der Herodes ist ein Mann, der Angst hat, seine Position zu verlieren. Und wir werden nachher noch sehen, warum. Das Zweite, was wir sehen, Manipulation und Heuchelei ist ein Stilmittel, das er anwendet. Und das Dritte, was wir sehen, wenn dann etwas nicht nach seinem Gusto läuft, dann kann er drehen und kann extrem gewalttätig werden. Bis hin zum Befehlen von einem Kindermord. Also das ist das Bild, das uns die Bibel zeichnet. Ein Mann, der an der Position hängt, ein Mann, der Heuchelei und Manipulation anwendet und ein Mann, der zu einer extremen Brutalität neigt. Jetzt, wenn wir das Bild mal nehmen von der Bibel und möchten es vergleichen mit dem Bild vom historischen Herodes, wo uns aus Hunderten von außerbiblischen Quellen beleidigt ist, weil der Herodes der Grosse ist eine bekannte und schillernde Figur gewesen. Er hat gelebt 73 bis 4 vor Christus. Darum sagt man ja, dass die Weihnachtsgeschichte eben vermutlich Weihnachten nicht gerade um null angefangen hat, sondern eben um 7 oder 4 vor Christus, je nachdem, wie man es datiert. Weil man weiss, dass Herodes 4 vor Christus verstorben ist, aber da ja noch gelebt hat. Und dann sein Sohn eben der andere Herodes war, der dann gewirkt hat rund um all die Geschichten mit Jesus und seiner Verurteilung und so weiter. Der Herodes ist aus der Familie gekommen, aus dem Stamm von den Idumäer. Und die Idumäer gehen zurück auf die Edomiter. Die Edomiter, das ist der Strang, der vom Esau abstammt. Das Volk Israel und die Edomiter, die sind in Konflikt gewesen. Immer wieder hat es Krieg dazwischen, also in der Geschichte vom Alten Testament. Und seine Familie hat sich bekehrt zum Judentum. Also er ist einer gewesen, der aus der Familie kommt, wo den Glauben gewechselt hat zum jüdischen Glauben. Und gleich hat das Volk ihn nie anerkannt als König. Der Herodes hat immer um Anerkennung gekämpft von seinem Volk, hat sie aber nie bekommen. Das geht vermutlich zurück auf eine Stelle aus dem 5. Mose, Kapitel 17. Genau, da heisst, dann ernennt aber nur den zum König. Also es geht darum, wenn das Volk Israel mal einen König setzen würde, den der Herr, euer Gott, erwählt. Er soll aus eurem Volk stammen. Ihr dürft keinen Ausländer einsetzen, sondern nur einen Israeliten. Die Israeliten sind ein stolzes Volk. Und sie haben dem Herodes die Anerkennung oder die Legitimation als König nie gegeben. Er war für sie ein Ausländer und er ist ein Ausländer geblieben. Trotz seiner freiwilligen Bekehrung ins Judentum hin, oder seine Entscheidung, ein Jude zu werden. Aber es hat dem Volk Israel nicht gelangt, weil letztendlich bleibt er ein Ausländer. Und diese Stelle sagt ganz klar, ein König muss immer aus den eigenen Reihen kommen. Ein König von außen, das ist nicht möglich. Das ist ja in der Schweiz auch so. Oder ein Bundesrat muss ja auch einen Schweizer Pass haben. Oder? Kann ja auch nicht einfach von außen kommen. Wie ist denn der Herodes überhaupt König geworden? Was ist denn da passiert? Seine Familie war sehr einflussreich gewesen. Und der Herodes hat sehr geschickt gewusst, wie er sich in Position bringen kann in dieser reichen Familie. Und er hat schon schnell einmal Gunst erlangt von einem Mann namens Octavian. Später dann Kaiser wurde, Kaiser Octavian oder Augustus, das ist der gleiche. Also ist der Augustus, der die Volkszählung befohlen hat. Und der Kaiser Octavian, der nach dem Tod von Cäsar, der Cäsar hat ja vieles gut gemacht, aber was er nicht im Griff hatte, ist seine Nachfolge zu regeln. Darum hat es einen Kampf gegeben. Und schlussendlich hat es das sogenannte Triumvirat von 3 Männern, die zusammen das Römische Reich geführt haben. Der Mark Anton, der Octavian und ein dritter, den haben wir jetzt vergessen, das ist der wenigst bekannte in diesem Triumvirat. Und diese 3 Männer, die haben den Herodes zum König gemacht von Jerusalem. Die 3 haben dann auch untereinander Krieg bekommen. Der Octavian hat die anderen 2 ganz perfid ausgeschaltet, ist schlussendlich der Alleinherrscher geworden. Und der Herodes hat immer gewusst, er ist ein König, brutal abhängig vom Octavian. Das werden wir nachher auch noch sehen in seiner Geschichte. Die Männer haben den Herodes eingesetzt und der Herodes hat das Herrschaftsgebiet erweitert. Er war ein unglaublich erfolgreicher König, zumindest was die Äußerlichkeiten anbelangt. Gleichzeitig war er aber auch immer stark abhängig von dem Kaiser Octavian, weil er immer gewusst hat, Octavian kann so machen und dann ist er weg. Und das ist etwas, was sein Leben wie einen roten Faden durchgezogen hat. Anerkennung suchen gegen oben und Anerkennung suchen gegen oben. Er hat unglaubliche Bauten gemacht, werden wir nachher noch sehen, einfach um den Kaiser Octavian zu ehren. Und er hat auch mega riesige Bauten gemacht, um die Gunst vom Volk zu gewinnen. Er hat es auf beide Seiten versucht und auf beide Seiten ist es ihm nicht recht gelungen. Der Octavian hat mit dieser Gunst gespielt oder mit diesem Wunsch nach Gunst. Er hat das ausgenutzt und das Volk hat ihm sie, wie gesagt, immer wieder versagt. Und das ist so etwas, Anerkennung ist so ein Thema, das wir ja auch kennen in unserem Leben. Gewisse mehr, gewisse weniger. Wir haben bei uns im ISF Luzern, was wir auch gerne machen, im ISF, das macht der Alan auch, hat es vorhin auch gemacht mit mir, wir tun gerne Leute ehren. Das ist so ein Teil von unserem Wert, wir möchten Leute ehren. Und dann machst du es immer wieder als Pastor auch spontan, dass du sagst, hey, ich danke vielmals für die gewaltige Band. Oder wir haben letztes Mal Herbstcamp gehabt, unsere Bandleitung Linda ist die ganze Nacht noch unterwegs und am Sonntagmorgen und Abend wieder reingestanden und Worship geleitet, nachdem sie gerade in die 14 Stunden von Spanien heimgefahren ist. Und dann habe ich sie geehrt und gesagt, danke für den grossen Einsatz und die Leute klatschen. Oder wir ehren auch Leute, die sehr treu sind, vielleicht in eurem Fall schon seit Anfang an dabei, seit über 30 Jahren. Wir ehren Leute, die grosszügig sind. Wir ehren Leute, wenn wir einfach gerne Leute ehren. Und da war ein Mann bei uns im ICF. Jedes Mal, wenn ich jemanden geehrt habe, aus einem Team raus, egal welches, ist ein Kunde und gesagt, wieso wird mein Team nie geehrt? Was gar nicht stimmt. Ich habe sein Team sehr regelmässig geehrt. Aber egal welches Team ich erwähnt habe, er ist immer gekommen und hat gesagt, hey, du könntest unser Team gerade immer vergessen. Und bald habe ich mal gemerkt, das hat gar nicht mit mir zu tun, es hat etwas mit ihm zu tun. Es ist der Kampf nach Anerkennung. Und das hast du immer wieder. Ich habe letztens mit einer jungen Frau geredet, die hat einen Mann geheiratet, jetzt zwei Kinder schwanger mit dem dritten. Und der Schwiegervater hat sie einfach nie akzeptiert in der Familie. Hat auch ein bisschen Alkoholprobleme, ist eine schwierige Geschichte. Und vor ein paar Wochen hat er ihr angerufen, hat gesagt, einfach so aus dem Nichts raus. Und hat gesagt, hey, wenn du ein Problem hast mit mir, kannst du mir es gerade sagen. Die Schwiegertochter, die eigentlich nichts anderes gemacht hat, als die letzten 8 Jahre, etwa seit sie geheiratet ist, um die Anerkennung von dem Schwiegervater zu kämpfen. Dann hat sie gesagt, ich habe doch kein Problem mit dir. Ich möchte, dass wir es gut haben. Und mal, ich spüre, du hast ein Problem und ich will dich gar nicht mehr sehen. Und du siehst, manchmal sind es so harte Geschichten, wenn man um Anerkennung kämpft und sie nicht bekommt. Das kennst du vielleicht auch in der Familie, geflüchtete Konstellationen. Der eine ist vielleicht mega gut in der Schule, du hast mehr Mühe. Oder der andere lehrt einen mega einflussreichen Beruf, gut zahlt. Und du hast eher einen Beruf, der vielleicht weniger gut zahlt ist und auch weniger anerkannt ist in der Gesellschaft. Es ist so der Kampf mit Anerkennung. Und ich glaube, der Herodes lehrt uns etwas, nämlich einen ungesunden Umgang in dem Kampf um Anerkennung. Und in dem Sinne ist der Herodes immer gesehen, hat immer die Anerkennung gesucht bei den Leuten. Und das sehen wir zum Beispiel bei seiner Bautätigkeit. Er war ein gewaltiger Bauherr. Wir haben hier eine Liste. 27 vor Christus hat er Samaria, die Hauptstadt vom Nordreich, hat er ausgebaut zu Ehren vom Kaiser Octavian. Also er hat nicht einfach eine Stadt gebaut, er hat auch immer gesagt, dass ich mit dem ehren wir unseren Kaiser. 22 vor Christus hat er Caesarea ausgebaut. Auch wieder Caesarea, das kommt von Caesar, das kommt von Kaiser, auch wieder zu Ehren vom Kaiser. Wunderschöne Hafenanlage gemacht, die Stadt liegt ja direkt am Meer. Seine zwei ersten grossen Bauten hat er gemacht, um den Kaiser ehren. Die nächsten Bauten hat er gemacht, um Anerkennung bekommen, beim Volk. 20 vor Christus hat er den Tempel ausgebaut in Jerusalem. Und das ist eine riesige Geschichte. Der Glaube der Juden hat so drei Identitätsfaktoren. Der eine ist Gott. Das hat man ihnen nie können, nein, in der ganzen Geschichte. Der andere ist Jerusalem. Das hat man ihnen immer wieder genommen, aber da haben sie noch gehabt. Und das dritte ist der Tempel. Der Glaube tut sich stark auch definieren über den Tempel. Du hast ja nur im Tempel ein Opfer bringen. An dem Fest sind alle gekommen in den grossen Tempel auf Jerusalem. Und der Salomo hat einen riesigen Tempel gebaut. Der ist zerstört worden vom Nebukadnezar. Und wo dann die Leute zurückgekommen sind aus der babylonischen Gefangenschaft, hat eine Gruppe einen neuen Tempel aufgebaut unter dem Zerubabel. Und das heisst, als sie den Tempel fertig hatten, hat die eine Hälfte der Bevölkerung gebrüllt und die andere gejubelt. All die, die den alten Tempel noch gesehen haben, die haben gebrüllt, weil sie haben gesagt, was haben wir da für ein Mini-Tempel im Vergleich zum grossen vorher. Und all die, die ihn noch nicht sehen, haben gejubelt und haben gesagt, endlich haben wir wieder einen Tempel. Aber es war nicht vergleichbar mit dem Tempel von Salomo. Und im Herz von diesen Juden war eine Sehnsucht, wieder zurückzukommen zu dem riesigen Tempel von Salomo. Ich war vor 2-3 Jahren in Jerusalem, auf dem Tempelberg, vielleicht bist du auch schon gewesen. Ich meine, das ist ja riesig. Die Moschee, die jetzt dort steht, die muslimische Moschee, die nimmt ja vielleicht ein Achtel ein von dieser ganzen Fläche. Oder ein Viertel, ich weiß es auch nicht. Das ist ja eine riesige Fläche und das waren die Seitenmauern von dem gewaltigen Tempel von Salomo. Und der Herodes hat den kleinen Tempel vom Zerubabel genommen und hat ihn ausgebaut und hat ihnen wieder die Identität zurückgegeben mit diesem riesigen Tempel. Und trotzdem hat das Volk ihn nie geliebt. Wir haben das Bild dabei. Vom Tempel vom ja, irgendwo da, genau. Das ist der Tempel von Herodes, also auch ein gewaltiges Bauwerk. Dann das Nächste, was er gemacht hat, ist, er hat eine Wasserleitung gebaut in Jerusalem. Er hat die Felsenfestung Massada gebaut, wo sich dann die Juden zurückgezogen haben, wo sie von den Römern dann belagert worden sind, 70 nach Christus, wo dann auch die jüdische Stadt ausgelöscht worden ist. Und da haben sich dann die letzten Widerstandskämpfer noch zurückgezogen, haben dann schlussendlich mit einem kollektiven Selbstmord, weil sie sich nicht wollen, den Römer übergeben. Das ist dann hier passiert in Massada. Das hat der Herodes gebaut und zu guter Letzt hat er auch noch einen Palast gebaut für sich. Also das alles in einem Leben. Der Herodes war 30 Jahre König und schon diese 6 Bautätigkeiten zeigt, was er für eine gigantische Expansionsbedürfnis hatte. Zusätzlich hat sich das Herrschaftsgebiet vergrößert. Es hat auch mal eine Hungersnot in Jerusalem und er hat sehr gut reagiert, hat da Hilfstransport gestartet, sodass eigentlich die Bevölkerung gar nicht gross gelitten hat unter dieser Missernte, die sie hatten. Er hat durchaus ganz viele positive Punkte. Aber wenn man an Herodes denkt, geschichtlich, dann sieht man 2 Sachen. Riesige Bauten und wahnsinnige Mörder. Ich habe hier eine Auflistung von seinen Massenmördern. Er war ein Massenmörder. Er hat seinen Sohn Antipatros umgebracht. Er hat seinen Sohn Alexandros hinrichten lassen, seinen Sohn Aristobulus hinrichten lassen und seinen Schwager Aristobulus, der einfach gleich heisst, hat er ertränkt. Er hat ein Faible gehabt für Namen, die mit A anfängt, offensichtlich, oder? Genau. Das ist nicht die wichtigste Aussage von dieser Predigt, aber was ist da passiert? Was war das Problem von dem Herodes? Der Herodes war loyal gegenüber Octavian und er wollte loyale Untertanen haben. Und wenn er irgendwo nur einen Ansatz von einer Verschwörung oder von einer Illoyalität verspürt hat, dann hat er die Leute hingerichtet. Meistens hat es gar nichts dahinter gehabt, hinter diesen Anschuldigungen. Aber schlussendlich hat er 3 von seinen Söhnen hingerichtet und seinen Schwager hat er zum hohen Priester eingesetzt mit 16, weil seine Frau das wollte, also seine erste Frau hat das wollte, dass er ihr zuliebe eingesetzt und ein paar Monate später, weil er Angst hatte, dass er eine wichtige Position bekommt, ihn ertränkt. Also ganz brutal. Du merkst, das Bild, das wir in Matthäus von einem Herodes, der auf der einen Seite sagt, ich will das Kind anbeten, bringt es zu mir und es gelingt ihm, und daraus kommt ein Kindermord, ist durchaus biblisch vertretbar. Ist durchaus auch historisch vertretbar. Weiter geht es noch. Ganz krass, bevor er gestorben ist, er ist schwer krank geworden, er gewusst, jetzt kommt der Tag von seinem Tod, hat er gewusst, dass die Menschen nicht werden, um ihn weinen. Er hat gewusst, um ihn wird niemand trauern, so sehr er es auch sich bemüht hat. Dann hat er die einflussreichen Männer von Jerusalem hat er gefangen genommen, hat sie zu Jericho in der Rennbahn eingeschlossen und hat gesagt, in dem Moment, wo ich sterbe, werden die alle umgebracht, damit mindestens ein Trauer ist im Volk. Also er hat einen Trauer wollen, und darum hat er die angesehenen Männer zusammengefercht auf dieser Rennbahn in Jericho. Der Plan ist aber vereitelt worden, ist ihm nicht gelungen. Wir sehen jetzt auch, was er mit seinen Frauen gemacht hat. Die erste Frau Doris, so heisst meine Schwiegermutter. Das ist jetzt Zufall, gell? Ich nehme nicht an, dass ihre Eltern sich aufgrund von dieser Doris vom Herodes so genannt haben. Die hat er verstoßen. Die zweite Frau, Mariamna, die erste hat er hingerichtet und die dritte Frau, Mariamna, die zweite, hat er verbannt und Kinder enterbt. Hat er noch 7 weitere Frauen gehabt, mit denen hat er es durchgezogen. Aber du merkst, auch da kaum hat er irgendwo etwas gespürt von einer Illoyalität oder was auch immer er gespürt hat, er hat sofort gehandelt. Und das ziemlich brutal. Die Schlussfolgerung oder ein paar Thesen zum Herodes. Erstens, das Leben vom Herodes ist ein Kampf um Anerkennung. Zweitens, das Volk Israel hat ihm die Anerkennung nie gegeben. Drittens, der Octavian, der schlaue, intelligente Kaiser und sehr durchtrieben, hat diese Loyalität ausgenutzt. Und viertens, wer dem Herodes keine Anerkennung gegeben hat, hat müssen mit schrecklichen Konsequenzen rechnen. Also Quintessenz von der historischen Beobachtung verglichen mit dem Herodes von der Bibel, das biblisch skizzierte Bild vom Herodes, stimmt durchaus mit dem biblischen Bild überein. Das Biblische mit dem Historischen, die beiden Bilder, die stimmen überein. Gerade im Leben von Herodes gibt es etwas, was in unserem Leben auch passieren kann. Ich möchte das skizzieren. Weil auch wir sind immer wieder in diesem Kampf um Anerkennung. Auch wir halten gerne Positionen und auch uns macht es mega weh. Du bist vielleicht in einem Geschäft und du weißt, der Abteilungsleiter geht in die Pension und du hoffst, dass du der bist, der nachgezogen wird. Und schlussendlich heisst, wir haben uns für einen anderen entschieden. Das ist etwas, das ja weh macht. Das löst ja etwas aus. Oder wenn du, warum auch immer, das Gefühl hast, deine Eltern haben ein anderes Gefühl, sie dich lieber als dich. Oder sind auf ein anderes mehr stolz als auf dich. Das löst ja etwas aus. Und mit dem müssen wir umgehen. Ich habe mir auch gesagt, als Pastor, ich möchte mit den Leuten ehrlich sein. Und wenn zum Beispiel Leute Talent haben an Ort, oder sie haben das Gefühl, sie haben Talent an Ort, und ich merke das nicht, oder ich habe das Gefühl, sie haben dort nicht wirklich Talent, dann möchte ich es ihnen sagen. Also wenn vielleicht jemand eine Kleingruppe leitet, aber wir merken, der ist vielleicht dort nicht an der richtigen Position, ich möchte das Feedback immer offen geben. Oder wenn jemand irgendwo in einem Team ist und man hat das Gefühl, er ist dort nicht an der richtigen Position, möchte ich es offen ansprechen und für die Person eine richtige Position suchen. Und die Gespräche, die haben wir geführt, Alan und ich, Dutzende in der Vergangenheit. Eins auf Zug, eins auf Luzern. Das ist ja immer wieder Daily Business von einem Pastor, die Leute versuchen einzusetzen an die richtige Position. Und das ist ja manchmal auch etwas, was in den Leuten etwas auslöst. Auch in mir löst es etwas aus, wenn ich gerne ein Amt bekäme und nicht bekomme. Dann kann es etwas auslösen, was wir beim Herodes sehen. Und das ist so eine Ambivalenz, möchte ich das aufzeichnen, zwischen zwei Extremen. Das eine ist Stolz und das andere ist Minderwert. Menschen, die innerlich nicht mit sich versöhnt sind, mit Gott versöhnt sind, mit anderen Menschen versöhnt, die werden oft ein Spielball von diesen zwei Gefühlen, Stolz und Minderwert. Wie mehr Verantwortung du hast in deinem Leben, vielleicht als Familienvater, Mutter oder im Geschäft oder auch in einer Church, umso krasser kann das System spielen zwischen Minderwert und Stolz. Und ich habe Pastoren gesehen fallen, weil sie das nie in den Griff bekommen haben. Also was passiert? Aus irgendeinem Grund, es gibt immer irgendein Ereignis von außen. Beim Herodes war es kommt ein neuer König. Oder bei seinen Söhnen, die er umgebracht hat, es gibt irgendeine Verschwörung. Was auch immer. Und dann kommt der Stolz. Und der Stolz sagt, ich bin viel zu gut für das. Es braucht keinen anderen König, ich bin der beste König. Es gibt keinen König, der meine Position einnehmen wird. Und dann kommt das Pendel und schlägt raus in den Minderwert. Der Minderwert sagt dir, ich bin ein schlechter König, ich bin ein unbrauchbarer König. Der Octavian schneidet mich eh bald ab, er hat ja die Macht dazu. Dann kommt wieder der Stolz und sagt, mir muss gar niemand etwas sagen. Meine Söhne müssen schon gar nicht hinter meinem Rücken tuscheln und gar nicht in Frage. Und dann kommt wieder der Minderwert. Und so wirst du ein Spielball von diesen zwei Sachen. Und das ist das Leben vom Herodes. Ein laufender Spielball zwischen Stolz und Minderwert. Und in unserem Leben, ich meine, wir leben ein Leben. Wir leben in einem Beruf, wir leben in einer Familie, wir leben in einer Kirche. Wir werden immer eine Gefahr haben, um ein Spielball zu werden zwischen diesen zwei Sachen, zwischen Stolz und Minderwert. Und Gott will uns helfen und auch wir wollen einander helfen, den Spielball in den Griff zu bekommen, dass wir es eben nicht mehr sind. Er möchte uns einen Frieden geben. Das Gegenstück zu Stolz und Minderwert, zu dem Pendel, ist eine gesunde Identität und ein innerer Frieden. Und was Gott uns will geben, ist ein innerer Frieden, der sagt, ich bin nicht mehr abhängig von dem, was die Leute über mich denken und was sie mit mir vorhaben. Natürlich macht es immer weh, wenn du zum Beispiel im Geschäft aufsteigen und sie ziehen den anderen vor. Das ist ja klar. Natürlich macht es immer weh, wenn du irgendwo zurückgesetzt wirst oder wenn du das Gefühl bekommst, andere sind wichtiger als du. Oder wenn eine Schwiegertochter das Gefühl hat, mein Schwiegervater nimmt mich nicht an oder was auch immer. Natürlich macht das irgendwo weh. Es gibt ja ein gesundes Mass. Aber in einem ungesunden Mass wirst du ein Spielball zwischen Stolz und Minderwert. Und Gott will dir einen Frieden geben in dem Sinne und eine gesunde Identität, dass du von dem nicht abhängig bist. Es heisst im 1. Petrus 5, Vers 5, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demut heisst ja nicht Bescheidenheit. Das sind zwei verschiedene paar Sachen. Demut heisst, ich weiss, wer ich bin in den Augen von Gott und ich kenne mich, meine Stärken, meine Schwächen. Demut kann sein, zu sagen, ich bin mega gut in etwas. Weil ich persönlich weiss im Leben, ich bin in gewissen Sachen mega gut. Aber ich weiss auch, ich bin anderen mega schlecht. Ich habe Stärken, Schwächen, Gefahren und Chancen, Potenzial und so weiter. Demut bedeutet letztendlich, ich und Gott, wir sind versöhnt. Und ich nehme mich an, so wie ich bin. Und aus dem raus kommt etwas Gesundes. Und diese Demut hat Herodes nie gehabt. Und Gott widersteht am Hochmütigen, aber am Demütigen gibt Gott Gnade. Ich möchte heute Morgen gerne beten für dich, dass du ausbrechen aus dem ungesunden Pendel, falls du drin bist, von Stolz und Minderwert. Und dass Gott dir so einen tiefen Frieden und eine Versöhnung gibt, auch mit Situationen vielleicht in deinem Leben. Es wird ja immer ausgelöst durch ein Ereignis von außen, damit du eben dieser Ambivalenz kannst entflüchten kannst. Ich möchte noch enden mit einem Vers, Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Das ist jetzt Luther Übersetzung, aber ich finde es noch schön. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Also ein Herz behüten braucht viel Fleiß. Das ist nicht einfach etwas, was passiert. Das braucht Fleiß und Einsatz. Es braucht Gebet und Gespräch und Transparenz und Versöhnung und so weiter. Aber wenn du das machst, dann kommt aus dir raus Leben. Und Leben ist ja das, was wir alle wollen. Echtes, geheiligtes Leben. Das lebendige Wasser, so wie Jesus sagt zu dieser Frau am Jakobsbrunnen. Das ist das Leben, das wir suchen. Und das kommt, wenn wir mit Fleiß unser Herz behüten. Und wenn du merkst, du bist ein bisschen in dieser Herodes-Spirale, dann möchte ich gerne für dich beten. Und wenn du vielleicht auch merkst, es gibt Situationen, da bist du noch nicht versöhnt, wie eben die Anerkennung von deinen Eltern, die du nie bekommen hast, oder von deinem Chef, vielleicht sogar von deiner Frau oder von deinem Mann, wenn du merkst, da gibt es so Lücken in deinem Leben, dann möchte ich auch für Mut bitten, dass du das nochmal aufschaffen kannst. Ich weiss, aufschaffen klingt immer so langweilig und so mühsam, aber aufschaffen bedeutet nicht viel mehr, als ich bringe das Licht und wir beten zusammen. Und vielleicht beschließen wir auch Massnahmen, ein Gespräch, was braucht mit jemandem und so weiter. Aber hey, in dem innen ist so viel Freiheit, wenn wir die Sachen wirklich ans Licht bringen. Ich fände es mega schön, wenn die, die mögen, würden aufstehen. Und dann würde ich gerne beten, dass wir einfach ganz gesunde Menschen sein mit einem beschützten und geheiligten Herz. Vater im Himmel, wir haben uns entschieden, um zusammen Gemeinde zu bauen, hier in Altdorf. Und eine Gemeinde ist ja auch ein Ort, der so viel Potenzial hat, aber auch immer wieder auch die Gefahr von Verletzung und von Enttäuschung, oder wo auch einer denkt, hey, ich werde zu wenig anerkannt. Und so, es gibt so viele Prozesse, die sich abspielen. Und die Prozesse spielen sich ab am Arbeitsplatz, in der Familie, im Verein, im Dorfleben, überall. Und der Herodes ist über das gestolpert, über diese Ambivalenz zwischen Stolz und Minderwert. Und aus dem eigentlich Mensch, der das Herz hat gewinnen von seinem Volk, ist ein Tyrann und ein Massenmörder geworden. Und ich bitte dich, dass wir immer wieder entflüchen aus dieser Spirale von Minderwert und Stolz. Weil bei Jesus gibt es keinen Minderwert. Weil du hast uns gut geschaffen mit der Persönlichkeit, die du für uns siehst, mit den Gaben, die du für uns siehst, mit den Umständen, die gesund sind für unser Leben. Und bei uns gibt es auch keinen Stolz, weil wir sind von dir abhängig und alles, was wir bekommen, ist von dir. Stolz hat keinen Platz und Minderwert hat keinen Platz. Und gleich kannst du so schnell unser Leben definieren. Und ich bitte dich ganz fest heute Morgen, dass du unsere Herzen wieder bewegst. Und vielleicht gerade nachher, wenn wir dann wieder einsteigen in den nächsten Song, dass du uns vielleicht auch eine Situation zeigst, einfach gerade für unsere inneren Augen. Irgendeine Begegnung, die unser Leben vielleicht ungesunder prägt, als wir denken, und irgendein Ereignis. Und wir dort merken, wir haben noch Potenzial, wo wir das einfach ablegen dürfen, damit eben die Spirale von Stolz und Minderwert in unserem Leben seine Kraft verliert. Wir möchten gesunde Menschen sein, die eine gesunde Kirche bauen, die eine gesunde Familie bauen und ein gesundes Umfeld haben. Weil wir unser Herz beschützen mit Fleiß und dann kann auch das Leben daraus quillen. Ich danke dir für das Leben, das du uns gegeben hast. Amen. Wir sehen übrigens auch andere Menschen in der Bibel, die über das gefallen sind, nicht nur der Herodes, der Saul beispielsweise, nachdem er verstoßen worden ist, sehen wir genau auch die das Pendelausschlag von Stolz und Minderwert, der immer hin und her geschlagen ist. Wir sehen es vielleicht im Ansatz auch bei einem Petrus, der es dann aber positiv überwinden konnte. Wir sehen das immer wieder im Menschenleben und auch in der Bibel. Und ich glaube, es ist so zentral, wenn wir uns das bewusst sind. Das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst sein können und das immer wieder durchbrechen können, wenn wir merken, das kommt wieder auf. Genau, steigen wir doch noch ein in den zweiten Teil.